Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 105. Fil.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
Diese Sure weist auf das hin, was Abrahe, einem abessinischen Heerführer, der mit seinen Kriegern und Kriegselefanten die Kaaba zerstören wollte, geschah. Hören Sie? Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du nicht gesehen, wie Gott, dein Herr, mit dem Elefantenheer verfuhr? Machte er ihren Plan nicht zunichte? Er sandte Schwärme von Vögeln wider sie, die sie mit kleinen spitzen Steinen bewarfen. Dann ließ er sie werden wie niedergemähtes Stroh.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 22. Mai 2021, gleich dem 1. Chordat 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Kreative Städte im UCCN und auf Nationalebene«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Botschaft von Revolutionsoberhaupt an die palästinensische Nation. Großes Feiern in Teheran anlässlich des Sieges des palästinensischen Widerstandes. Und Generalsekretär von Islamischen Dschihad im Telefongespräch mit General Salami. Sie sind an diesem Sieg beteiligt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Botschaft von Revolutionsoberhaupt an die palästinensische Nation. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hat in einer Botschaft den Sieg des palästinensischen Widerstands über das israelische Regime im 12-tägigen Krieg gratuliert. In dieser Botschaft sendete Ayatollah Khamenei Grüße an die tapfere und eifrige Jugend Palästinas, die Widerstandsgruppen und den heldenhaften und widerstandsfähigen Gazastreifen und erklärte: Danke Gott dem Allmächtigen für den Sieg und die Ehre, die er den palästinensischen Mujahedin zuteilte. Bitte den Gott, den Allmächtigen, um die Heilung der Herzen aller Märtyrerfamilien, Barmherzigkeit und gute Nachricht für Märtyrer, vollständige Heilung für Verwundete, und gratulierte den Sieg über die zionistischen Verbrecher. Er erklärte, dass der Test dieser wenigen Tage das palästinensische Volk stolz machte, und fügte hinzu, dass der wilde und wolfartige Feind richtig erkannte, dass er gegenüber dem vereinten palästinensischen Aufstand unfähig ist. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution fügte hinzu: Der Test der Zusammenarbeit zwischen Al-Quds Jerusalem und der Westbank mit Gaza sowie den seit 1948 besetzten Palästinensergebieten und Lagern die zukünftige Strategie der Palästinenser gezeigt habe. In diesen 12 Tagen habe das Unterdrückerregime große Verbrechen begangen, hauptsächlich in Gaza, und praktisch bewiesen, dass es aufgrund seiner Unfähigkeit gegenüber dem einheitlichen palästinensischen Aufstand solch beschämende und verrückte Verhaltensweisen begangen habe, was die öffentliche Meinung der ganzen Welt gegen sich provozierte und sich und seine westlichen Unterstützerstaaten, insbesondere das kriminelle Amerika, mehr denn je zuvor unbeliebt gemacht habe. Die Fortsetzung der Verbrechen und die Forderung nach einem Waffenstillstand seien seine beiden Niederlagen gewesen. Er habe eine Niederlage hinnehmen müssen, bekräftigte das Oberhaupt der Islamischen Revolution. Ayatollah Khamenei betonte, das böse zionistische Regime werde noch schwächer. Er sagte: Die Bereitschaft der palästinensischen Jugend und die Stärke wertvoller dschihadistischer Gruppen sowie die konstante Anzahl von Kräften würden Palästina von Tag zu Tag stärker und den usurpierenden Feind von Tag zu Tag machtloser und schwächer machen. Die Zeit, um die Zusammenstöße zu beginnen und zu stoppen, vom Ermessen der palästinensischen Dschihadisten und politischen Führer abhängt, aber die Vorbereitung und starke Präsenz vor Ort dürfe niemals unterbrochen oder gar gestoppt werden, unterstrich er. Die Erfahrung des Scheich Jarrah im Widerstand gegen die Tyrannei des Regimes und der Söldnersiedler sollte die ständige Anweisung des eifrigen palästinensischen Volkes sein. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution erklärte auch, dass die islamische Welt voll und ganz für die palästinensische Sache verantwortlich ist und dass sie eine religiöse Pflicht hat. Er sagte dazu weiter: Die politische Vernunft und die Erfahrungen der Staaten bestätigen und betonen auch diese religiöse Anweisung. Die muslimischen Staaten müssen das palästinensische Volk aufrichtig unterstützen, sei es bei der militärischen Stärkung, sei es bei der finanziellen Unterstützung, die heute mehr als in der Vergangenheit benötigt wird, oder beim Wiederaufbau der Infrastruktur und der Zerstörungen in Gaza. Großes Feiern in Teheran anlässlich des Sieges des palästinensischen Widerstandes. Die Feier des Sieges des palästinensischen Widerstandes über das israelische Besatzungsregime hat am Freitagabend auf dem Palästinaplatz in Teheran in Anwesenheit verschiedener Bevölkerungsgruppen stattgefunden. Während des Feierns anlässlich des Sieges des palästinensischen Widerstandes über das israelische Regime im Gazastreifen während des 12-tägigen Kriegs skandierten die Teheraner Teilnehmer auf dem Palästinaplatz anti-israelische Parolen zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands. Das Lesen von Gedichten auf Arabisch und das Beleuchten waren unter anderem Programme zur Feier des Sieges des palästinensischen Widerstands auf dem Palästinaplatz in Teheran. Der Krieg des israelischen Regimes gegen die palästinensischen Widerstandsgruppen in Gaza endete am Freitag mit einem einseitigen Waffenstillstand des israelischen Regimes nach 12 Tagen palästinensischen Widerstands. Bei den brutalen Übergriffen und Angriffen der israelischen Besatzungsmächte auf den Gazastreifen, die am Montag, dem 10. Mai, begannen, wurden 243 Palästinenser, darunter 69 Kinder, 39 Frauen und 17 ältere Menschen getötet und 1910 weitere verletzt. Generalsekretär vom Islamischen Dschihad im Telefongespräch mit General Salami. Sie sind an diesem Sieg beteiligt. Ziad al-Nakhaleh, Generalsekretär der palästinensischen Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad, hat am Freitagabend in einem Telefongespräch mit Generalmajor Hossein Salami, Oberkommandeur der iranischen Revolutionsgarden der Islamischen Republik, für ihre volle Unterstützung des palästinensischen Volkes und der Widerstandsgruppen gedankt. In diesem Telefongespräch wies der Generalsekretär des Islamischen Dschihads auf die jüngste Aggression der islamischen Luftwaffe gegen den Gazastreifen hin und erklärte, es sei ein entscheidender Kampf in der Geschichte des Konflikts mit dem zionistischen Feind gewesen, der zur beispiellosen Vereinigung palästinensischer Gruppen geführt habe. Dabei dankte Ziad al-Nakhaleh insbesondere dem Märtyrer von al-Quds, General Qasem Soleimani, dem ehemaligen Kommandeur der Quds-Brigaden der Islamischen Revolutionsgarde, für seine Bemühungen, solche Siege gegen die zionistischen Besatzer zu erzielen, und sagte: Sie, Iran, waren auf allen Feldern mit uns und sind unser Partner bei der Verwirklichung des Sieges und werden in Zukunft mit uns sein, wenn es um Befreiung von al-Quds geht. In diesem Telefongespräch betonte General Salami auch das Engagement der Islamischen Republik Iran zur Unterstützung Palästinas. Der Oberkommandeur der Revolutionsgarde der Islamischen Republik lobte am Freitagabend in einem Telefongespräch mit Ismail Haniyeh, dem Leiter des Politbüros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, die Leistungen palästinensischer Widerstandsgruppen und erklärte, Iran ist bereit, dem palästinensischen Volk und den Widerstandskräften in allen Bereichen jegliche Hilfe zu leisten und wird seine diesbezügliche Rolle niemals aufgeben. In diesem Telefongespräch würdigte Haniyeh auch die feste Position der Islamischen Republik Iran gegenüber palästinensischen Rechten in verschiedenen politischen und Feldbereichen und dass Teheran den Palästinensern und Widerstandsgruppen zur Seite stand, sagte: Der palästinensische Widerstand schuf ein Heldenepos und brach das zionistische Mobbing. Beschlagnahme der Vermögenswerte der iranischen Zentralbank in Luxemburg aufgehoben. Der oberste Gerichtshof von Luxemburg hat laut Angaben des Präsidenten der iranischen Zentralbank die Entscheidung des Gerichts dieses Landes über die Rechtswidrigkeit der Beschlagnahme der Vermögenswerte der Zentralbank bestätigt. Abdul Nasser Hemmati, Präsident der iranischen Zentralbank, fügte gestern hinzu: Nach dem Urteil des luxemburgischen Berufungsgerichts, den Haager Zweig für internationale Rechtsangelegenheiten, wies der oberste Gerichtshof im Endstadium auch die Einwände der sogenannten Antiterrorkläger in den Vereinigten Staaten zurück und hob die Beschlagnahme der Vermögenswerte der iranischen Zentralbank in Luxemburg auf. Hemmati erklärte: Mit dem Urteil wird in anderen ähnlichen Fällen der Grund für die Aufhebung der Beschlagnahme der Vermögenswerte der iranischen Zentralbank in diesem Land geschaffen und andere Gerichte werden verpflichtet sein, diesem Urteil zu folgen. Am 13. Mai 2020 gab die iranische Zentralbank bekannt, dass die luxemburgische Justiz wie Italien und Frankreich nach dem Follow-up die Übertragung ihrer Vermögenswerte in die Vereinigten Staaten verhindert habe. Das kanadische Gericht ist nicht zuständig, um über Absturz des ukrainischen Passagierflugzeugs zu entscheiden. Das iranische Außenministerium hat eine kürzlich ergangene Entscheidung eines kanadischen Gerichts über den versehentlichen Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs im Januar 2020 in der Nähe von Teheran als unbegründet zurückgewiesen. Jeder weiß, dass das kanadische Gericht grundsätzlich nicht für diesen Flugzeugabsturz zuständig ist, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Freitag vor Reportern in Teheran. Der Gerichtshof der kanadischen Provinz Ontario entschied am Donnerstag, dass Iran nach kanadischem Recht aus dem Jahr 2012 verpflichtet ist, den Familien der Opfer des ukrainischen Flugzeugs Schadenersatz zu zahlen. Kanada hatte Dutzende von Bürgern und ständigen Einwohnern an Bord. Khatibzadeh wies das Urteil des kanadischen Gerichts zurück und sagte: Das erwähnte Urteil entbehrt jeder Rechtsgrundlage. Angesichts der Veröffentlichung des Urteils im Internet lud der Sprecher alle an solchen Themen Interessierten ein, es zu prüfen und sich des Themas bewusst zu werden. Es ist vorhersehbar, dass Kanada die grundlegenden Rechtsgrundsätze nicht einhalten wird, fügte Khatibzadeh hinzu. Auch das vom Gericht angeführte innerstaatliche Recht verstößt gegen die Rechtsgrundsätze und in der Tat gegen Kanadas internationale Verpflichtungen, betonte der Sprecher des iranischen Außenministeriums. Er beschrieb Kanadas Schritte in diesem Fall, einschließlich des jüngsten Gerichtsurteils, als völlig politisch motiviert und erklärte: Das Verhalten des kanadischen Richters bei der Befolgung politischer Befehle und Klischees sei eine Schande für ein Land, das die Rechtsstaatlichkeit für sich beansprucht. Khatibzadeh sagte weiter: Inakzeptable Maßnahmen der kanadischen Regierung und ihrer politisierten Maßnahmen würden nur das internationale Luftverkehrsrecht stören, was für alle Länder, einschließlich Kanada, schädlich wäre. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sprach den Familien der Opfer erneut sein Beileid aus und sagte: Die politischen Gesten der kanadischen Regierung haben keine andere Interpretation als den Handel mit der Trauer der Hinterbliebenen und Überlebenden des Vorfalls und des Spielens mit ihren Gefühlen für die kurzfristigen politischen Zwecke. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 25 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 22, Mashhad 23, Isfahan 25, Shiraz 27 und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Ungefähr zwei Wochen des Massakers israelischer Militärs an Zivilisten im Gazastreifen. Etwa 230 Tote, davon fast 70 Kinder, 60 Frauen, 20 alte Menschen. Palästinensische Verteidigungskräfte haben nur sehr geringe Verluste. Damit führt Israel praktisch Krieg gegen die Zivilbevölkerung dieses weltweit größten Konzentrationslagers mit 2 Millionen Insassen. Das sagt die Neue Mitte. Ihr Bundesvorsitzender Christoph Hörstel sprach mit uns über örtliche und weltweit internationale Hintergründe und die bittere Lage Palästinas, dass eine Ausmerzungspolitik durch Israels Regierung ausgesetzt bleibt. Sie hören den zweiten Teil dieses Interviews.
Herr Hostel, Sie sagten gerade, dass Israel, oder Sie zitierten gerade einen Bericht, wo von 4000 israelischen Angriffen gegen die palästinensischen Ziele gesprochen worden ist. War auch das Haus mit Hochhaus mit den internationalen Medien ein Kriegsziel demnach?
Ja, eindeutig, denn es gab eine Warnung, eine offizielle Warnung an den palästinensischen Eigentümer, dass das Gebäude bombardiert werde. Dann haben die geräumt und es wurde bombardiert und dem Boden gleich gemacht. Und das hat allerdings wegen der Medien darin weltweit sehr böses Blut gemacht. Das war keine intelligente israelische Idee. Aber man ist ja in Israel in diesen Fragen auch mit Absicht nicht rücksichtsvoll. Wir haben ja eine ganz, wie soll man sagen, neue Erkenntnis gewinnen dürfen. Das muss ich schon sagen. Das war für mich in dieser Krassheit neu. Abby Martin, die ehemalige RT, Russia Today, Journalistin, hat für Telesur, diesen guten südamerikanischen Sender, Interviews auf der Straße in Israel gemacht mit jungen Menschen, die einfach vorbeigehen, ganz normale junge Leute. Keine Pieslöckchen, keine besonderen Insignien, wie soll man sagen, orthodoxen Judentums oder so, einfach Leute auf der Straße. Und was man da an Hass, an Rassismus, an offen erklärtem Vernichtungswillen gehört hat in dem Interview, ich kann das nur so nennen, das ist überhaupt keine Übertreibung, mich hat es neben den Stuhl gesetzt, wie diese jungen Menschen jüdischen Glaubens sich ausdrücken, menschenverachtend. Ja? Also sie schwafeln darüber, dass ja Juden keine Araber heiraten sollten. Das ist ja noch schwach. Aber da kommen Leute, die sagen, ja, was kann man mit diesem Pakt schon machen? Die verstehen es ja nicht. Die meinen die Palästinenser. Notfalls, sagt ein junger Mann, der jetzt nicht besonders radikal wirkt oder sowas, notfalls muss man eben mal einmal eine ganz große Bombe draufschmeißen, dann ist Ruhe. Also solche Äußerungen kommen da und da fällt es einem schwer, dann von Tel Aviv oder von der israelischen Regierung zu sprechen, wenn Kriegsverbrechen begangen werden, weil ganz offensichtlich das von großen Teilen der Bevölkerung auch so gedeckt ist und das immerhin, obwohl es so Zeitungen gibt wie Haaretz, die eben eher linksgerichtet sind und eher auf den Frieden aus und sowas, die aber auch in allerhand Unsinn schreiben natürlich. Und diese Art Dinge machen das sehr, sehr schwierig, dass man sieht, dass es ja tiefenmäßig verwurzelt, die Bereitschaft, wie soll man sagen, sich restlos außerhalb der Gemeinschaft zivilisierter Völker zu bewegen im Umgang mit Palästinensern seitens Israel.
Herr Hauser, das kann man auch darin feststellen, dass nun der angeschlagene israelische Ministerpräsident nun wieder einfach das Sagen dort hat und dass er so populär ist wie möglicherweise nie zuvor.
Das war natürlich die Absicht. Nicht? Wir müssen ja von einer absichtlichen Provokation der Palästinenser sprechen, sonst geht das nicht. Und ich habe bereits am letzten Samstag, heute war mein Donnerstag, schon vermeldet, dass ja Netanyahu sein Kriegsziel schon erreicht hatte, nämlich es hat eben Naftali Bennett, der konservative Führer, erklärt, dass er nicht mehr mit den arabisch-israelischen Parteien in der Knesset verhandeln wird, in der Vertretung, in der Volksvertretung Israels, sondern er wird nur noch mit Netanjahu verhandeln. Damit war klar, dass Netanjahu sein Amt als Ministerpräsident nicht verlieren würde. Die politischen Verhältnisse bleiben schwierig, egal wer mit wem verhandelt, das ist klar. Aber hier gibt es sowas Ähnliches wie ein Durchatmen für Netanjahu, der ganz offensichtlich, das muss man auch mal so analysieren, nicht an seinen Freispruch in den Korruptionsprozessen glaubt, die auf ihn warten, wenn er nicht mehr Ministerpräsident ist. Das israelische Recht ist so, man darf nicht Ministerpräsident sein. Als Minister kann man vor Gericht gestellt werden, als Ministerpräsident kann man das nicht. Und also hängt dieser Netanjahu an seinem Posten buchstäblich auf Teufel komm raus. Und Teufel komm raus heißt in Palästina, heißt in Israel, provoziere die Palästinenser, schau, dass du es so weit treibst, dass die Hamas mit den Raketen losschlägt und dann kannst du richtig loslegen und Tausende von ihnen töten und alles Recht der Welt verletzen und kannst Zivilisten angreifen, denn es ist uns klar, dass vielleicht von den Hamas-Kämpfern 10, 12, 20 ums Leben gekommen sind und dass wir wieder auf der alten Gleichung sitzen, 80-90% der Toten sind Zivilisten. Und in dieser Größenordnung auch 80-90% der Verletzten von jetzt 1600 Menschen Zivilisten. Das heißt, Israel bei aller hervorragender Technik, wenn es das dicht besiedelte Konzentrationslager Gaza trifft, trifft absichtlich, in voller Absicht eben Zivilisten und trifft auch absichtlich Häuser, von denen sie längst ausgekundschaftet haben, dass dort kopfstarke, kinderstarke Familien leben. Ganze Familien wurden ausgelöscht. 13 Familien, hat Walid Amer mir gestern gesagt. Und das ist komplett mit allen Kindern, einzelne Überlebende, vielleicht mal ein Baby hier, der Papa war bei der Arbeit, sowas. Ja? Unglaubliche Geschichten. Und dann wird die Wasserversorgung getroffen im Gazastreifen, hat mir Walid Amer gestern gesagt, die Elektrizitätsversorgung, da wird wieder der Gazastreifen in die Steinzeit zurückgebombt. Und das, alles, was sie da mühsam wieder zusammengeschraubt haben, ist dann weg. Ja? Das war gestern auch eine politische Abrechnung mit den, ich will mal sagen, komplizenhaften arabischen Staaten, die mit Israel jetzt in der jüngsten Zeit auf Druck von Donald Trump Verträge geschlossen haben und nichts, gar nichts für die Palästinenser tun, kaum etwas kommt von den anderen, hat sich Walid Amer beklagt. Ich nehme das einfach mal so aus seiner Sicht zur Kenntnis, wie man sich offenbar im Gazastreifen fühlt, wenn man Palästinenser ist. Das ist schon relativ furchtbar eigentlich. Und trotzdem dieser unerschütterliche Wille, standzuhalten, Walid Amer hat selber 7 Söhne, ja, und eine Tochter. Und diese Familie steht und steht und er exponiert sich. Natürlich exponiert er sich mit diesen Interviews, das ist ja auch klar. Und unerschrocken sagt er, was Sache ist, obwohl er weiß, dass die Israelis unser Skype-Gespräch verfolgen und er jederzeit von einer gezielten Bombe getötet werden könnte, weil das über sein Handy läuft. Solche Dinge muss man da bedenken. Und ich finde das unerträglich, das ist keine Frage. Und dann halt auch, wie die Polizei hier in Deutschland mit den Demonstranten umgeht, auch nicht etwas, was tolerabel ist, gar keine Frage. Und die übliche Eskalationspolitik hier in Deutschland seitens der Polizei gegen alle Demonstranten, egal ob jetzt gegen Corona, gegen Tierversuche, gegen sonstige Ziele oder auch gegen die den israelischen Massenmord an palästinensischen Zivilisten. Egal was es ist, die Polizei greift immer brutaler durch hier und hat dazu offenbar Auftrag. Das ist auch etwas, was wir hier sehen müssen, was bei uns ankommt. Alles nicht erfreulich.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
gesagt. Zwei Freunde waren in die Ferne gezogen, um sich mit ihrem Handwerk Geld zu verdienen. Nach einiger Zeit hatten sie sich entschlossen, heimzukehren. Der eine hieß Gambar und der andere Karim. Sie durchquerten eine heiße Ebene, bis sie an eine kleine Ortschaft gelangten, von der aus es nicht mehr weit bis zu ihrer Heimatstadt war. Gambar schlug Karim vor, dass sie sich in diesem Ort etwas ausruhen. Gambar und Karim hatten den Weg zu Fuß zurücklegen müssen, weil ihnen ihre Kameltiere bei einem Sturm verloren gegangen waren. Für Karim war das besonders schlecht, denn das Kamel war sein einziger Besitz gewesen, während Gambar zu Hause noch andere Kamele besaß. In der kleinen Ortschaft hatten Gambar und Karim an einer Quelle ihren Durst gestillt und dann in den Schatten eines Baumes aufgesucht, um ein wenig zu schlafen. Als Karim aufwachte, richtete er sich auf und schaute ein wenig um sich. Da entdeckte er einen kleinen schwarzen Lederbeutel unter einem Felsgestein. Er ging und öffnete ihn. Das Säckchen war voller Goldmünzen. Aufgeregt rief er seinem Freund: »Gambar, Gambar, steh auf!« Gambar schaute verschlafen zu Karim rüber und schloss dann wieder die Augen. »Steh auf!« rief Karim wieder. »Sieh, was ich gefunden habe!« Dann schüttelte er das Säckchen, damit Gambar die Münzen klirren hört. Gambar war plötzlich hellwach. Karim erzählte freudig lachend, wo er den Beutel gefunden hatte und sagte: »Ich glaube, Gott hat uns diesen Beutel geschickt, um den Verlust der Kamele auszugleichen.« »Ja«, sagte Gambar, »dieses Säckchen gehört nun uns. Was sollen wir mit den Münzen machen?« Karim sagte: »Da brauchen wir nicht lange zu überlegen. Wir teilen sie uns.« Aber Gambar dachte anders. Er wusste, dass Karim gutgläubig und anständig ist. Er aber war ein listiger Mensch. Gambar sagte zu Karim: »Weißt du, wenn wir alle Münzen mit in die Stadt nehmen, könnte jemand etwas merken und versuchen, sie zu stehlen. Wir sollten nur so viel davon nehmen, wie wir brauchen, und den Rest unter einem Baum verstecken. Wenn wir wieder Geld nötig haben, holen wir uns den Rest.« Karim willigte ein. Sie nahmen eine Handvoll Münzen aus dem Beutel und teilten diese unter sich auf. Den Beutel mit dem Rest versteckten sie unter dem Baum und rollten einen großen Stein darüber. Fröhlich machten sie sich auf den Weg in die Stadt. Es vergingen einige Wochen. Gambar hatte alle Münzen ausgegeben. Nun war der Zeitpunkt gekommen, seinen Plan auszuführen. Es war dunkel und keiner würde ihn sehen. Er machte sich auf den Weg zu dem Baum, wo der Rest der Münzen versteckt lag. Gambar rollte den Stein beiseite, holte das Geldsäckchen aus der Erde und brachte den Stein wieder an den vorherigen Platz. Dann machte er sich auf den Heimweg. Liebe Hörerfreunde, diese Geschichte aus Kelile Vademne wird beim nächsten Mal fortgesetzt. Und nun ist die Reihe an dem iranischen Sprichwort, nämlich To ablah dar jahan hast, muflis dar nemimanad. Ein Rabe hatte mehrere Tage nichts gegessen und großen Hunger. Auf der Suche nach etwas Futter gelangte er an ein Haus. Die Frau des Hauses hatte einige große Brocken Schafskäse in eine Schüssel gelegt und saß neben dem Wasserbecken im Hof. Sie hatte den Wasserhahn geöffnet, um den Käse, der in einer Salzlake gewesen war, zu waschen. In der Nähe saß auch eine Katze und starrte auf die Käsestücke. Der Rabe dachte beim Anblick des Käses: Hoffentlich ist diese Frau so dumm und geht kurz weg. Dann kann ich mir ein großes Käsestück holen. Aber wenn die Katze miaut, was ist dann? Der Rabe saß auf der Mauer des Hauses und äugte auf den Käse herunter, als die Frau einen Lärm im Haus hörte und, ohne auf die Katze und den Raben zu achten, zum Haus ging und den Käse liegen ließ. Die Katze machte sogleich einen Satz und schnappte sich ein Stück Käse, doch etwas verfrüht. Die Frau, die bei der Haustür angelangt war, bemerkte es, machte kehrt und lief hinter der Katze her. Da sah der Rabe eine günstige Gelegenheit gekommen. Er flog von der Mauer herunter und griff sich mit dem Schnabel ein gutes Stück Käse. Dabei dachte er: Was für eine einfältige Frau. Solange es noch solche Leute gibt, brauchen Hungrige wie ich und die Katze sich nicht zu sorgen. Sie werden schon etwas zu essen finden. Der Rabe trug den Käse davon. Nachdem er das Dorf verlassen hatte, setzte er sich auf einen Baum. Zufällig kam ein hungriger Fuchs vorbei, dessen Blick fiel auf den Käse und ihm lief das Wasser im Mund zusammen. Er dachte: Diesen Käse muss ich haben. Der Fuchs blieb unter dem Baum stehen und rief: Grüß dich, Herr Rabe. Oh, wie schön. Welch einen schönen Schwanz und welch einen schönen Schnabel du hast. Und wie herrlich schwarz leuchten deine Federn. Der Rabe hätte ihn gerne zurückgegrüßt. Aber da fiel ihm ein, dass dann der Käse aus seinem Schnabel fällt. Deshalb schwieg er. Doch der Fuchs hatte so schön gesprochen und ihm Komplimente gemacht. Der Fuchs schmeichelte ihm weiter. Gott habe deinen Vater selig. Er hatte nicht nur ein schönes Gefieder, so wie du es von ihm geerbt hast, sondern auch eine schöne Stimme. Wenn er krächzte, war es einfach entzückend. Ich weiß nicht, ob deine Stimme auch so schön ist. Vielleicht hast du auch diese Stimme von deinem Vater geerbt. Der Rabe konnte sich nicht erinnern, dass sein Vater je eine schöne Stimme gehabt hat. Er sah, wie der Fuchs sich in einen Winkel setzte und hörte ihn sagen: »Ach, sing doch ein bisschen für mich, damit ich feststelle, ob deine Stimme so schön ist wie die von deinem Vater. Ich bin sicher, dass es so ist.« Der Rabe mochte es, dass der Fuchs so löblich über ihn sprach, und er dachte, ich sollte einmal so richtig für ihn krächzen. Deshalb schloss er die Augen und ließ so laut er konnte sein Krächzen ertönen. Kaum hatte er den Schnabel geöffnet, fiel natürlich der Käse zu Boden. Der Fuchs schnappte sich den Leckerbissen und verschlang ihn, bevor der Rabe so richtig begriffen hatte, was überhaupt passiert war. Der Rabe war auf den Fuchs hereingefallen, da dachte er, diesmal war ich der Dumme. Solange es Dumme auf der Welt gibt, bleibt jemand wie der Fuchs nicht hungrig. Ta ablahta jahon hast, muflis dar nemimonat. Dieser Satz wurde zum Sprichwort und man benutzt ihn, wenn jemand aus Dummheit etwas aus der Hand gibt.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hören nun einen Beitrag unter dem Titel Kreative Städte im UCCN und auf Nationalebene. Weiterhin guten Empfang.
Die Bürger einer Stadt sind ihr menschliches Kapital. Sie gestalten ihre Zukunft und können ihr Ansehen und eine Identität verleihen. Es gehört zu den wichtigen Aufgaben der Verwalter einer Stadt, eine Umgebung zu schaffen, in der ihre Bürger die Möglichkeit haben, ihre Kreativität in Kultur und Kunst zu entfalten und in der sie zu neuen Ideen angeregt werden. Es war der Australier David Yenkin, der 1988 als erster den Begriff der kreativen Stadt schuf. Die Idee von einer kreativen Stadt fand ein breites Echo und ihre Weiterentwicklung führte zur Entstehung der Organisation UCCN, dem UNESCO-Netzwerk für kreative Städte. Yenkin fordert in einem Artikel, dass die Städte nicht nur soziale Gerechtigkeit aufweisen, sondern auch kreativ sein müssen. Das heißt, sie müssen sich verpflichten, die Kreativität unter den Bürgern zu fördern. Wie wichtig die Angelegenheit ist, sieht man bereits daran, dass im Jahre 2004 das UNESCO Creative Cities Network, nämlich das oben genannte Netzwerk, eröffnet wurde mit dem Zweck, die Zusammenarbeit zwischen den Städten zwecks Nutzung der Kreativität als strategischen Faktor für nachhaltige Städteentwicklung in die Wege zu leiten. Die derzeit 246 Städte dieses Netzwerkes sind bestrebt, die Kreativität und die Kulturindustrie in ihre lokalen Entwicklungspläne zu integrieren und aktiv auf internationaler Ebene zusammenzuarbeiten. Eines der Hauptziele besteht darin, dass sich die Mitgliedstaaten des Netzwerkes miteinander austauschen und dass die kreativen Städte ihre Fähigkeiten beim Ausbau der gemeinsamen Aktivitäten und Innovationen auf internationaler Ebene vorstellen. Die Grundidee von einer kreativen Stadt geht davon aus, dass sich in allen Menschen natürliche Begabungen und Fähigkeiten verbergen und jeder Hervorragendes hervorbringen kann, vorausgesetzt, dass ihm genügend Gelegenheit dafür zur Verfügung steht. Daher muss eine kreative Stadt eine Atmosphäre zum Lernen, zur Inspiration und zur Entfaltung von Ideen und Innovation schaffen. Auf diese Weise wird jedem die Chance gegeben, seine Fähigkeiten an den Tag zu legen. In Wahrheit werden dann die Bürger einer Stadt als ihr menschliches und wichtigstes Kapital für den Fortschritt Geltung finden. Die Städte, die diesem Netzwerk beitreten, verpflichten sich, einander über ihre erfolgreichen Aktivitäten zu informieren und zwischen privatem und öffentlichem Sektor und der Zivilgesellschaft eine Zusammenarbeit herzustellen. Da Das UNESCO-Netzwerk für kreative Städte umfasst 7 Bereiche der Kreativität, nämlich Kunsthandwerk und Volkskunst, Medienkünste, Film, Dekorgastronomie, Literatur und Musik. Für den Anschluss an das UNESCO-Netzwerk und die Nutzung seiner Vorteile genügt es, wenn eine Stadt ihre Stärke in einem dieser Bereiche nachweisen kann. Wenn sich eine Stadt an das Netzwerk kreativer Städte anschließt, wird sie international bekannt und dies verhilft ihr zum Aufschwung. Es werden sich mehr Touristen und mehr ausländische Investoren für diese Stadt interessieren. Dadurch wird dieser Stadt auf dem Gebiet, für das sie als kreative Stadt anerkannt wurde, zusätzlicher Erfolg beschert. Und zugleich werden angeschlossene weitere Industriebereiche gefördert. Also kann sich die betreffende Stadt wirtschaftlich nachhaltig weiterentwickeln. Außerdem wird man diese Stadt im Ausland besser kennen und dies führt auf lange Sicht zu einem größeren Ausbau ihrer Beziehungen auf internationaler Ebene. Iranische Städte gehören bereits zum internationalen Netzwerk kreativer Städte der UNESCO. Es sind das zentral gelegene Isfahan, die Stadt Rasht im Norden, Sanandaj im Westen und Bandar Abbas im Süden. Isfahan gilt seit 2012 als eine kreative Stadt für Kunsthandwerk und Volkskunst. Diese Stadt stellt anteilmäßig 60% des iranischen Kunsthandwerkes her. In der Provinz Isfahan sind mehr als 70.000 Kunsthandwerker aktiv. Die Stadt Rasht in der Provinz Gilan wurde 2015 von der UNESCO als kreative Stadt im Bereich der Gastronomie anerkannt. Rasht hat mehr als 290 verschiedenen Gilaner Speisen anzubieten. Die Stadt Sanandaj, Zentrum der westiranischen Provinz Kurdistan, wurde 2019 Mitglied des UNESCO-Netzwerkes für kreative Städte und zwar für seine Musik. In dieser Stadt gibt es kaum eine Familie, die nicht mit der Musik vertraut wäre. Sanandaj ist ein wichtiges Zentrum für den Bau von Musikinstrumenten wie die traditionelle Langhalslaute Tambur und die Rahmentrommel Daf. Weltbekannt ist die Gruppe der Kamkas aus Sanandaj, bestehend aus 7 Brüdern der Familie Kamkar mit einer Schwester und deren Sohn. 2019 wurde Bandar Abbas am Persischen Golf im Süden des Irans als kreative Stadt in das Netzwerk UCCN aufgenommen. Es hat sich diesen Platz wegen seiner Volkskunst und seinem Kunsthandwerk verdient. Das volkstümliche Kunsthandwerk dieser Stadt gehört unzertrennbar zu ihrem Alltag, zur Gestaltung ihres Zuhauses und zur traditionellen Bekleidung ihrer Bevölkerung. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten. Im Iran sind es 70% der Gesamtbevölkerung. Vor kurzem wurde hierzulande die erste Runde eines nationalen Projektes namens Netzwerk kreativer Städte für Kultur und Kunst gestartet. Dieses Projekt konzentriert sich auf die Kapazitäten des Kultur- und Kunstpotenzials der Städte und geografischer Gebiete Irans und soll kreative Städte im Inland durch gemeinsame Programme verbinden. An diesem Projekt nehmen Institutionen wie die Stadt- und Dorfverwaltungen, das Ministerium für Kulturerbe, Tourismus und Kunsthandwerk und die nationale UNESCO-Kommission im Iran teil. Auf der virtuellen Zeremonie zum Abschluss dieses Projektes wurden, geordnet nach den Bereichen, diejenigen Städte und Orte vorgestellt, die auf nationaler Ebene ein Netzwerk kreativer Städte bilden. Thank you. Im Bereich der Musik waren es Gombate Corbus im Norden, Mione im Nordwesten, West-Islamabad im westlichen Kermanschah, Ise im Südwesten des Landes, Bandar Kung und Bushehr im Süden, Chash im Südosten und Manujan in der östlichen Provinz Kerman sowie Rushan im Nordosten. Für den Bereich Literatur hoben sich die Städte Fuman im Norden, Shabistar und Tabriz im Nordwesten, Sultanie im Westen, Gutwand im Südwesten, Borazjan im Süden, Sarbaz im Südosten und Neshabur und Turbat Hidariye im Nordosten von den anderen Städten ab. Was Mode und Bekleidung anbetrifft, wurden im Norden die Städte Aghala, Nushahr und Evaz, im Westen Biranshahr und in der ostiranischen Provinz Kerman die Stadt Giroft für ein nationales Netzwerk auserkoren. Auf dem Filmsektor wurden für das nationale Netzwerk die Stadt Taft in der zentral gelegenen Provinz Yazd und der zentral gelegene Kashan, die Stadt Bandaranzali im Norden, die Stadt Qasr Shirin im Westen sowie Bandarabas und Chobahar im Süden bevorzugt. Auf dem Gebiet der darstellenden Künste lagen die Städte Kerman, Shiraz, Yazd, Nehbadan, Ostiran, Ardabil, Khoi, Gurgan, Qom, Qazvin, Javanrud Westen und Babulsar an der Spitze. Für die Theaterkünste demonstrierten die Städte Tafresh und Minab im Norden, Ahar im Westen sowie Masjid Suleiman und Behbahan im Süden ihre Künste und wurden ein Netzwerk kreativer Städte. Was das Kunsthandwerk anbelangt, so entstand diesbezüglich ein Netzwerk kreativer Städte zwischen Meybut in der zentral gelegenen Provinz Yazd, Menudasht und Semnan im Norden, Kuse Kanan im Nordwesten, Sanjan und Lalejin und Maloyer im Westen, Sirjan und die Insel Kish im Südiran sowie Mut im Osten. Als kreative Städte im Bereich Druck- und Verpackungskunst wurden die Städte Galmurti im Südosten, Bam im Osten und Julfa und Usku im Nordwesten auserkoren. Unterdessen wurde die Stadt Mashhad im Nordosten als einzige kreative Stadt im Bereich Medien und Presse befunden. Die Beachtung der internationalen Erfahrungen und der Erfahrungen der UNESCO ist wichtig, soll aber nicht bedeuten, dass man bei den anderen kopiert. Die Kriterien und Regeln ebenso wie die Planung für kreative Städte müssen zur Kultur ihrer eigenen Bewohner passen. Das iranische Netzwerk kreativer Städte für Kultur und Kunst ist ein lebendiges und dynamisches Projekt. Die Städte, die in diesem Netzwerk Mitglied sind, werden von Zeit zu Zeit auf ihre Leistungen überprüft. Neue Städte schließen sich dem Netzwerk an und für die Zukunft werden thematische Erweiterungen vorausgesehen. Das Sekretariat für dieses iranische Projekt wurde in der Kunstabteilung des Ministeriums für Kultur und islamische Lenkung eingerichtet. Städte und auch kleinere Ortschaften und sogar Dörfer sollen kreativer gestaltet werden. Das Leben in den Städten ist heutzutage zu einem menschlichen und sozialen Problem geworden. Den meisten Städten fehlt eine Identität. Die Beziehungen zwischen den Menschen, zwischen Nachbarn und sozialen Gruppen sind verblasst. Dies hat zu dem Gedanken von einer kreativen Stadt geführt, in der Kunst und Kultur einen wichtigen Platz einnehmen. Eine solche kreative Stadt ist eine Stadt mit neuen Ideen, die sich jedoch nicht von der Vergangenheit verabschiedet hat. Die kreative Stadt schafft durch die Verknüpfung von Vergangenheit und moderner Gegenwart ihre Identität, und wenn eine Stadt eine Identität besitzt, dann ist dies ein Anzeiger für vorhandene Kreativität und Wachstum. Dabei sind Kunst und Kultur wichtige Eckpfosten für die Herstellung dieser Identität.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.